ARD.
Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden.
Das sagt Bundeskanzler Merz. Deutschland ist bereit zu unterstützen, um einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine abzusichern.
Wir beschäftigen uns in diesem Podcast genauer damit, was die Absichtserklärung der Ukraine-Unterstützer für Sicherheitsgarantien und eine internationale Schutztruppe für Deutschland bedeuten könnte.
Und welche Rolle die USA dabei spielen.
Die USA entern einen Öltanker der russischen Schattenflotte.
Die Vereinten Nationen werfen Israel Apartheid vor.
Und in Aleppo liefern sich syrische Regierungstruppen und kurdische Kämpfer weitere Gefechte. Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 7. Januar um 16 Uhr. Ja, so langsam werden die Ideen konkreter, wie eine internationale Schutztruppe aussehen könnte, die einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern soll. Gestern ist ja bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützerländer, also der Koalition der Willigen in Paris, eine Absichtserklärung unterzeichnet worden von Frankreich, Großbritannien und der Ukraine. Über das Papier haben wir ja heute früh im Podcast schon berichtet. Was wissen wir bis jetzt darüber und wie sieht's mit Deutschland aus?
Ja, in der Absichtserklärung ist ja von Sicherheitsgarantien die Rede, von französischen und britischen Soldaten, die im Falle eines Waffenstillstands mit Russland in die Ukraine geschickt werden könnten, um ihn abzusichern. Auch Deutschland will sich einbringen und jetzt kommt das Aber. Nach den Worten von Bundeskanzler Merz soll das indirekt geschehen, also nicht auf ukrainischem Boden. Unser Kollege im ARD-Hauptstadtstudio, Uli Haug, ordnet das jetzt mal für uns ein. Was bedeutet es denn, wenn Deutschland bereit ist, Truppen in anderen NATO-Ländern und nicht in der Ukraine zu stationieren?
Also, wenn Russland einer Waffenstillstandsvereinbarung zustimmt, dann könnten deutsche Truppen in einem ukrainischen Nachbarland stationiert werden. So hat es der Kanzler angekündigt. Der Hintergrund des Ganzen: Briten und Franzosen könnten direkt in der Ukraine mit Truppen einen Waffenstillstand absichern und Deutschland würde dann den Nachschub stellen in einem Nachbarland. Wenn es doch wieder zum Ernstfall kommen würde und sich die Russen nicht an eine Waffenstillstandsvereinbarung halten, dann könnten aber auch die Deutschen gefordert sein. Also, die Bundesregierung will grundsätzlich vorbereitet sein, das ist ein Plan, aber es sind weiterhin viele Fragen offen.
Die Frage ist ja auch, wer einer deutschen Truppenstationierung im Ausland zustimmen müsste.
Im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien ist das Entsenden von Truppen in Deutschland komplizierter. Denn der Bundestag muss beteiligt werden. Er müsste also zustimmen, wenn sich die Bundeswehr an einer Friedenssicherung beteiligen soll. Damit das Verfahren, wenn es soweit ist, möglichst schnell geht, will sich die Bundesregierung vorbereiten und mit den Parlamentariern sprechen. Denn noch ist beispielsweise völlig unklar, wie viele Soldaten Deutschland überhaupt stellen könnte und wo diese stationiert werden sollen. Also es gibt noch sehr viele ungelöste Fragen. Beispielsweise ist auch unklar, ob Russland solchen europäischen Friedenstruppen überhaupt zustimmen würde, da Deutschland, Frankreich oder auch Großbritannien ja NATO-Staaten sind.
Warum verspricht man denn jetzt den Einsatz, wenn man noch gar nicht weiß, ob die Russen überhaupt einen Frieden wollen?
Die Europäer, aber auch die USA und die Ukrainer wollen und haben sich schon jetzt einmal auf eine gemeinsame Position geeinigt. Nach dem Motto: Wie können wir uns einen Frieden und die Einhaltung vorstellen? Trotzdem bleiben zwei entscheidende Fragen. Erstens, ist Russland überhaupt bereit, bei einem Waffenstillstand mitzumachen und die Waffen schweigen zu lassen? Zweitens, wie löst man die territorialen Fragen? Die Russen haben ja schließlich ukrainisches Gebiet besetzt. Hier sind letztlich vor allem Russland und die Ukraine gefragt und diese beiden zentralen Punkte können vermutlich nur die Präsidenten Putin und Zelensky lösen. Aber für den Fall, dass man so weit kommt, will man eben alle anderen Punkte wie die Absicherung eines Friedens schon mal geklärt haben.
Ja, so richtig konkret ist das alles ja noch nicht, ne?
Das stimmt. Immerhin kann man sagen, dass die Absichtserklärung bei dem Treffen der Unterstützerländer der Ukraine ein doch wichtiges Signal der Geschlossenheit war. Ein Signal an Moskau. Doch wie soll die Rolle der USA in dem Konzept aussehen? Da sieht unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz auch noch Fragezeichen.
Für mich ist die Rolle der USA noch sehr unklar. Also in der Vereinbarung heißt es ja jetzt, sie wollen einen möglichen Frieden überwachen. Das können sie eben aus der Luft oder digital machen. Dafür bräuchte es zum Beispiel keine amerikanischen Soldaten, wie es immer heißt, on the ground. Also jetzt zum Beispiel vor Ort in der Ukraine. Und das hat ja eigentlich auch der amerikanische Präsident Trump immer ausgeschlossen. Also da muss man wirklich nochmal sehen, was die USA denn da überhaupt leisten können. Und dann muss man natürlich sagen, ein ganz wichtiges Thema ist jetzt bislang noch gar nicht behandelt oder entschieden. Das ist die Zukunft der umkämpften Gebiete, vor allem eben im Osten der Ukraine, im sogenannten Donbass. Und da ist ja ganz wichtig, Russland sagt ja, wir wollen diese Gebiete komplett, dass die nach Russland gehen. Das wollen eben der Westen und die Ukraine nicht. Also das ist jetzt nach diesen Sicherheitsgarantien wirklich der ganz große zweite Block, der jetzt verhandelt werden muss. Und heute gehen die Verhandlungen ja auch weiter.
Aktuell beraten ja wohl Vertreter der Ukraine mit den USA in Paris. Und wer noch?
Na, das läuft auf mehreren Ebenen. Die Idee einer internationalen Schutztruppe für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands ist gerade auch Thema bei einem weiteren Treffen in Paris im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks. Also daran nehmen Bundesaußenminister Wadephul für Deutschland und seine Kollegen aus Frankreich und Polen teil. Das Treffen läuft noch.
Gibt's denn schon irgendein Zeichen, ich sag mal, des guten Willens aus Russland?
Tja, nicht wirklich. Auch heute hat es wieder russische Angriffe auf die Ukraine gegeben, zum Beispiel auf die Städte Cherson und Dnipro. Von mindestens einem Todesopfer und mehreren Verletzten ist da die Rede.
Schlagzeilen hat ja noch eine andere Meldung vom Nachmittag gemacht. Die USA sollen bei einer Militäroperation im Nordatlantik einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht haben. Was wissen wir darüber?
Noch nicht so viel, die Meldung ist ja noch recht frisch, aber vor kurzem kam die Bestätigung vom Europakommando der US-Streitkräfte, dass sie das Schiff beschlagnahmt haben. US-Medien wie NBC melden, dass es sich um einen Öltanker der russischen Schattenflotte handelt. Er war in der Nähe von Island unterwegs und steuere nun Richtung Schottland, heißt es. Dem voraus ging offenbar eine gut zweiwöchige Verfolgungsfahrt, denn dieser Tanker steht anscheinend mit Venezuela in Verbindung und er war einer Teilblockade rund um Venezuela entkommen. Russland soll laut Medienberichten ein U-Boot in Richtung Atlantik geschickt haben, um den leeren Tanker zu begleiten.
Lass uns noch auf zwei andere Regionen schauen. Von den Vereinten Nationen gibt es heftige Kritik an Israel. Nicht zum ersten Mal, muss man sagen. Worum geht's diesmal?
Na, die Kritik kommt vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Genf. Deren Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk wirft Israel Apartheid vor. Ein UN-Bericht stellt fest, dass Israel darauf abzielt, Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem systematisch zu diskriminieren und zu unterdrücken. Es gebe zum Beispiel im Westjordanland unterschiedliche Rechtsordnungen für jüdische Siedler und für Palästinenser. Als Beispielbereiche für Unterdrückung nennt Türk unter anderem den Zugang zu Wasser, Schulen und Krankenhäusern, Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und der Olivenernte.
Außerdem spitzt sich in Syrien die Lage zu, um genau zu sein, in der Stadt Aleppo. Es gibt weiter Kämpfe zwischen der Armee und kurdischen Kräften. Was ist da los?
Dort liefern sich beide Seiten ja schon seit Anfang der Woche schwere Gefechte. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten nun, dass das Militär mehrere Stadtteile von Aleppo bombardiert hat. Zwei Bezirke der Großstadt, die unter kurdischer Kontrolle stehen, wurden zu militärischem Sperrgebiet erklärt. Zivilisten sollten die Gebiete umgehend verlassen, heißt es. Seit dem Sturz von Machthaber Assad vor gut einem Jahr wird das nordsyrische Aleppo bis auf die beiden Stadtteile von der neuen islamistischen Übergangsregierung kontrolliert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.